Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hi. Wir haben wieder eine neue Woche an Nachrichten aus der Anime-Welt für euch. Dieses Mal entspannt. Die Liste ist überraschend kurz. Es ist nichts passiert.
Ja, ich meine, die haben auch die letzten 2 Wochen alles rausgeballert, was nur ging.
Genau, wir waren in letzter Zeit sehr beschäftigt. Das heißt, heute können wir mal entspannt durch den Podcast hier gehen. Und was haben wir denn hier so? Was kann ich euch denn als Vorgeschmack auf den Podcast geben? Wir haben einen ersten Trailer für den neuen Lupin-Film. Wir können noch mal über den Fuji-TV-Skandal reden.
Oje, oje.
Ja, wir haben Anime zu Webtoons, ganz schön aussehende. Und eine zweite Staffel zu einem Anime, den ich tatsächlich mag. Also tatsächlich mal bekommt ein Anime, den ich mag, eine zweite Staffel. Das passiert auch nicht oft.
Jo.
Kommen wir zuerst zu einer Lizenzankündigung, die Netflix bereithält, und zwar Die Rosen von Versailles bzw. Lady Oscar. Der neue Kinofilm von MAPPA wird bei Netflix zu sehen sein Ende April, am 30. April, und wird spannend.
Ja,
freue ich mich drauf.
Der Trailer sieht unverschämt gut aus.
Ja, das ist. Ich bin sehr gespannt darauf, wie viele Synchronisationen sie dazu anbieten werden, weil was die Trailer bisher nicht verraten haben, also was sie komischerweise, ist, dass der Film ein Musical ist. Ja, die Figuren singen in dem Film.
Yo.
Wie in altmodischen Disney-Animationsfilmen.
Yo. Ja, das ist natürlich jetzt dann spannend, ne? Wie sie das machen. Ich schätze mal, die meisten Synchronsprecher würden gerne auch die Lieder vertonen, ne?
Ich fände es eigentlich sehr toll, wenn sie eine deutsche Synchro machen, die Lieder auch verdeutschen.
Mhm.
Es wird zumindest schon eine englische Synchro bestätigt. Über Netflix. Bin ich mal gespannt, wie viele sie noch machen. Ich bin ich halt auch mal gespannt, wie sie mit umgehen. Ich wäre schon ein bisschen enttäuscht, wenn sie einfach faul sind und die Lieder auf Japanisch lassen und dann Untertitel runterhauen.
Das wäre schade.
Ja. Also, bin auch sehr gespannt, den halt drauf zu sehen. Ein Musical bekommen wir nicht häufig als Anime.
Nee.
Und dann ist es hier halt auch noch von Sabano komponiert.
Ja, also nicht übel. Nicht mal 3 Wochen müssen wir warten, bis er da ist.
Am 30. April, wie gesagt. So, dann können wir auch schon zu den neuen Anime-Ankündigungen kommen. Halt überraschenderweise zum größten Teils neu. Einmal haben wir eine Rom-Com. 2026 soll sie kommen. Namens I'll Never Have a Romantic Comedy with My Childhood Friend.
Niemals.
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 Ist von CyberAgent, also der Mutterfirma von Cygames, angekündigt worden. Und Tezuka Production wird als Animationsstudio auch schon bekannt gegeben. Interessanterweise ist ein Trailer dazu veröffentlicht worden, der nur Live-Action ist. Also das ist ein Live-Action-Trailer für ein Anime.
Ja.
Und wie auch schon das Vorschaubild für den Anime, der dann wirklich aber in Anime-Stile ist, mit den Anime-Charakter-Designs, fokussiert er sich eben sehr auf Brüste und Beine.
Ja, es ist so ein bisschen so ein, ja.
Voyeuristisch.
Ja, nicht wirklich, aber es geht nur wirklich um das Mädel da. Hauptsache sie.
Vor allem nur um den Körper.
Ja. Ja. Wir sehen nie ihre Augen, ne?
Genau.
Also ist es einfach nur ein Schuluniform-Fetisch-Video.
Ja, das im Prinzip auch. In dem Manga geht es halt wohl irgendwie um halt einen Jungen, der ist, er realisiert jetzt auf einmal in der Highschool, dass er in der Pubertät ist und fängt an, halt seine Kindheitsfreundinnen mit lüsternen Augen zu beäugen.
Hm.
Ja.
Ja, okay. Das ist eine komische Entscheidung, das mit einem Realfilm-Teaser zu machen.
Ja, also das Ding ist, bei so einer Prämisse denke ich mir eigentlich, du könntest was Interessantes draus machen. So ja. Irgendwie so eine Kommentar auf Inselkultur oder was weiß ich. Und wie eine Figur da rein stolpern könnte. Das würde zum Beispiel, weiß ich nicht, der Autor von hier Masturbation Master Kurosawa würde sowas schreiben.
Ja, also es muss auch nicht mal so düster sein. Ich meine, Jugendliche, bei denen Hormone verrückt spielen, das kann man lustig machen.
Das auch, ja. Aber von dem, was ich gelesen habe, ist es wirklich Run-of-the-Mill-Harem-Anime.
Ah, schade.
Ja. 2026. Dann, Cloverworks hat zwei Kurzfilme produziert zu zwei verschiedenen Webtoons, die auf koreanischen Boygroups basieren.
Okay.
Von dem, von dem Zeichner Hype mit B, also wie der Hype, nur mit B statt P. Crunchyroll produziert ja auch eine weitere Anime-Adaption zu dem sein Dark Moon The Blood Altar. Der hat aber auch zwei weitere Webtoons gemacht. Der eine heißt The Star Seeker, wo die Protagonisten Figuren aus der Boyband Tomorrow Together sind. Und die andere heißt Seven Fates Chaco, wo die Protagonisten Jungs aus der Boyband BTS sind.
Also wenn mir das nicht jemand vorher gesagt hätte, hätte ich richtig, richtig Interesse gehabt an diesen düsteren Fantasy- und Science-Fiction-Action-Geschichten, die diese Kurzfilme erzählen. Ich bin gerade am Durchklicken auf YouTube. Das ist ziemlich geil.
Das Ding ist, diese Kurzfilme sehen umwerfend aus.
Ja.
Also die sind unfassbar gut gezeichnet und animiert. Beide auch stilistisch halt unterschiedlich, denn die sind von zwei unterschiedlichen Teams gemacht.
Ja.
Der erste zu Seven Fates ist von Shin Wakabayashi Regie geführt. Das ist derjenige, der auch verantwortlich ist für Wonder Egg Priority. Und nach Wonder Egg Priority, also in dem ganzen Zwischenraum seit 2021 nichts gemacht hatte, komplett verschwunden ist danach.
Hm.
Wahrscheinlich war auch die Katastrophe, die zu der Wonder Egg dann geworden ist, schätze ich mal, ihn komplett einfach ausgelaugt hat.
Hm.
Und jetzt hat er halt den Kurzfilm zu Seven Fates gemacht. Und das sieht man auch so ein bisschen, es ist stilistisch, finde ich, auch ähnlich zu Wonder Egg.
Ja, das ist auf jeden Fall der stärkere, meiner Meinung nach, vom Zeichnungen und vom Stil her.
Ja, ich finde den auch visuell interessanter, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, der sieht wirklich super geil aus.
Ja, ja. Also auch die Schattierungen sind fantastisch. So wie Haare, wie detailliert das Licht in den Haaren ist, finde ich auch faszinierend.
Das ist Mörder.
Und der zu Starseekers ist von Chikara Sakurai. Und die hat zum Beispiel die zweite Staffel von One Punch Man Regie geführt und ist sonst auch eine sehr begabte Animatorin und Animationsdirektorin. Und dieses zu Starseekers, das sieht auch noch sehr gut aus, ne? Es ist auch noch sehr gut produziert. Da finde ich das Design ein bisschen langweiliger, weil es halt sehr aussieht wie Sword Art Online im Prinzip.
Ja, aber Lichtstimmung und so und allem und die Art und Weise, wie sie gezeichnet sind, erinnert ein kleines bisschen an Fate, ne? An Ufotable.
Ja, ja, schon. Wobei das eigentlich auch recht ähnlich ist zu dem, wie er dann Sword Art Online eigentlich später gezeichnet war. Oder ja, vor allem in dem Film.
Ja. Die späteren Sachen, ja.
Ja. Die kann man sich beide auf dem YouTube-Kanal von Cloverworks angucken. Wenn man das möchte, sind leider nicht irgendwie untertitelt, beziehungsweise sind nur mit koreanischen Hard-Subs versehen im Video selbst. Ist ein bisschen doof. Ich denke aber mal, dass Fans von den Webtoons oder so sich das noch schnappen werden und untertiteln werden, wenn es nicht noch von offizieller Seite passiert.
Ah, man, ist so schade, dass man das heutzutage nicht einfach mehr den Leuten schicken kann. Das war doch früher so, dass man einfach YouTube-Dinger untertiteln konnte. Die Fans haben eingereicht.
Ja, das hat YouTube dann entfernt, weil das nicht genug Leute benutzt haben, was eine unglaublich dumme Ausrede ist für so ein Feature.
Ja, nee, ich glaube eher, das hat denen mehr Arbeit gemacht, ne?
Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
Ich kann mir ja schon vorstellen, dass es denen Arbeit gemacht hat, weißt du, damit, dass es irgendwie geprüft werden muss, dass da nicht jemand hier Müll reinschreibt oder irgendwie was für die Werbeleute.
Ja, aber das muss ja, also diese, wenn jemand Untertitel einreicht, muss das ja noch von demjenigen, der das Video hochgeladen hat, abgesegnet werden. Und dann würde ich ja auch mal drüber gucken und das mal durch eine Übersetzermaschine oder so schmeißen, wenn mir so Untertitel eingereicht worden wären.
Ja, idealerweise. Na egal, ja. Auf jeden Fall, wir haben es leider nicht mehr. Schade.
Ja, das wäre bei solchen Videos eigentlich sehr praktisch gewesen. Da müsste Cloudworks nicht mal selber arbeiten, das hätten die Fans einfach gemacht.
Sofort, aber ratzfatz.
Ja, dann eine Ankündigung, die mich sehr, sehr erfreut. Und zwar, Makeine Too Many Losing Heroines bekommt eine zweite Staffel.
Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet.
Ich hätte auch gedacht, so wie sie die erste Staffel gemacht haben, dass da nichts mehr kommen wird.
Ja.
Jetzt ist es aber angekündigt worden, es wird eine zweite Staffel kommen. Haben noch nichts weiter dazu sonst irgendwie bekannt gegeben. Also es ist halt nur auf irgendeinem Event angekündigt worden und das war es bisher jetzt erstmal. Bin ich mal gespannt, ob es noch für das gleiche Team auch machen wird wie die erste Staffel, weil es eben auch sehr stark von seiner Regie gelebt hat. Oder ja, ob das halt, wie wir es eigentlich schon mal bei Anime Slam auch vermutet hatten, ob halt die erste Staffel im Prinzip so gedacht war, dass es halt als eine fertige Serie konzipiert ist. Und dann kam Aniplex jetzt daher und hat gesagt, ja, aber das macht uns Geld und wir wollen noch eine zweite Staffel.
Ich meine, die Vorlage ist lang genug, das ist eine Romanreihe, gell? Und das hat 7 Bände und der 8. kommt bald raus, ne?
Genau, also der Anime hat nur die ersten 2 oder 3 Bücher adaptiert. Von daher kann man da noch was rausholen.
Okay. Bin mal gespannt, ob sie die Anime-Extra-Würste, die Veränderungen behalten oder ob sie das einfach alles retconnen.
Da bin ich auch gespannt, wie sie mit der letzten Episode umgehen vom Anime. Ja, dann hat Aniplex auch noch angekündigt, beziehungsweise Flag Pictures in Zusammenarbeit mit Aniplex haben angekündigt, dass The Camphorwood Custodian ein Anime-Film bekommen wird 2026. Das basiert auf einem Roman von Keigo Higashino, ein sehr bekannter Autor in Japan, dessen Bücher allesamt nicht nur in Japan selbst, auch im Rest von Asien Filmadaptionen bekommen haben schon, oft auch Manga-Adaptionen. Also es gibt sowohl japanische Live-Action-Filme wie auch koreanische Live-Action-Filme zum Beispiel von seinen Büchern. Und das ist jetzt aber das erste Mal, dass eines seiner Bücher einen Anime bekommen soll. Und das ist halt, wie gesagt, The Camphorwood Custodian. Wird gemacht bei A1 Pictures unter der Regie von Tomohiko Ito. Ja, einer der bekanntesten Gesichter bei A1 Pictures. Hat Erased Regie geführt oder auch Sword Art Online bis zum Film. Und Silver Spoon unter anderem auch. Ja, das ist ein Buch. Da geht es um einen jungen Mann, der begeht ein Verbrechen. Es wird jetzt in der Beschreibung hier gar nicht genau gesagt, was, aber auf jeden Fall begeht er ein Verbrechen. Und er bekommt dann von Anwalt im Prinzip, genau, sein Anwalt kommt an und sagt denjenigen, den er geschadet hat, also gegen den er vor Gericht antritt, macht ihm das Angebot, dass er nicht ins Gefängnis muss, wenn er sich um den Camphorwood-Baum kümmert, der bei einem Schrein ist. Und zwar ist derjenige, den er zu Schaden hat kommen lassen, ausgerechnet die Halbschwester von seiner verstorbenen Mutter. Hm. Und die kümmert sich halt irgendwie um den Schrein und sagt halt, ja, wenn du dich halt um unseren Baum kümmerst, dann und bei unserem Tempel arbeitest, dann lasse ich die Anklage fallen. Und das nimmt er an.
Okay, das ist interessant. Ich weiß, wo ich gerade festhänge, an der, wie man diesen Baum im Deutschen nennt. Weil das,
ja, das habe ich gar nicht nachgeguckt vorhin.
Ich habe nachgeguckt und das Problem ist, es gibt zwei unterschiedliche Bäume, die beide im Englischen Camperwood benannt werden. Das eine ist eine Schmuckzypresse und das andere ist ein Lorbeerstrauchartiges Ding. Ich schätze mal, das wird eine Zypresse sein. Aber egal, es ist auf jeden Fall ein heiliger Baum. Du sollst stehen, dich drum den kümmern, ne?
Genau.
Den hegen und pflegen. Und dann irgendwie ist es so ein kleines bisschen spirituell, ne? Wenn er dort arbeitet, Leute kommen vorbei und er kriegt andere Lebensumstände mit und alles. Genau. Das hört sich nach einem sehr ruhigen, beschaulichen und nachdenklichen Anime an.
Ja, finde ich, klingt auch eigentlich ziemlich interessant. Bin ich auf jeden Fall zu haben für sowas Nachdenkliches und Ruhiges und irgendwie, ne, dieser Anime, wo es halt einfach darum geht, das Schicksal von anderen so ein bisschen zu lernen und drüber nachzudenken und sowas. Bin ich dabei. 2026 soll der dann rauskommen. Wir haben jetzt noch kein Anime-Footage oder irgendeinen Trailer oder irgendwie sowas zu Gesicht bekommen. Aber ich bin erstmal guter Dinge. Und dann haben wir noch, das ist auch ein ganz toller Titel, aber das ist tatsächlich keine Light Novel, sondern ist ein Manga, der uns hier mit einem langen Titel aufwartet. Story of the Useless Public Morals Committee Man and the High School Girl with the Inappropriate Skirt Length.
Ja, okay. Von mir aus.
Das ist tatsächlich von Takuma Yokota. Und wo ich das eben schon mal einmal erwähnt habe, das ist der Zeichner von Masturbation Master Kurosawa.
Oh, wow.
Und von Destroy All Humans, They Can't Be Regenerated.
Jo, jo, also, dann ist es wahrscheinlich
nicht der Autor, sondern der Zeichner,
okay,
der die Vorlage gemacht hat.
Okay, schade. Ja, nee. Weil wenn das jetzt der Autor wäre, dann würde ich sagen, das ist garantiert nicht nur eine einfache Highschool-Komödie.
ja, das hätte ich dann auch gedacht. Aber ich bin trotzdem mal interessiert, ne, ob vielleicht bei dem Zeichner dann was hängen geblieben ist von der Schreibe von seinem Kollegen.
Das kann sein.
Aber ja, es steht halt schon im Titel, ne? Es geht irgendwie um eine Rom-Com-Beziehung zwischen einem Jungen, der halt so Schülersprecher ist, und ein Mädel, die so ein bisschen Problemkind ist.
Yeah.
Ja, das wird gemacht bei Zero G. Daiji Iwanaga ist Regisseur, der hat bei Zero G schon den weirden Voice Love Anime The Night Beyond the Tri-Cornered Window Regie geführt, was halt so ein Horror- und Voice Love Anime ist. Ja, weiß ich nicht, ob ich gespannt bin, müsste ich mehr dazu sehen. Ich weiß halt nichts von dem Manga auch.
Gar nichts, ist nur dieses eine Poster und fertig.
Ja. Dann haben wir noch ein paar Updates. Das Produktionsteam zu I am the only one who is not attacked in the world filled with zombies hat sich gemeldet und gemeint, der Anime kommt erst 2026.
Okay.
Das heißt, wer irgendwie eine Rape-Fantasy in einer Zombie-Apokalypse haben möchte, kommt erst nächstes Jahr auf seine Kosten.
Meine Fresse.
Dann haben wir noch Toi-san. Toi-san wants to live in her youth. Mit einem ersten Trailer. Und beziehungsweise mit dem ersten richtigen Trailer. Es wird schon mal irgendwie so kurz was vorher gezeigt, als wir über die Ankündigung davon gesprochen haben. Aber das ist von Jell ein Webmanga. Und Jell ist ein Mitglied der Boyband Strawberry Prince. und hat halt seinen eigenen Comedy- oder Rom-Com-Manga, den er über Social Media veröffentlicht. Und der soll halt einen Anime-Film bekommen. Am 18. Juli kommt er dann in die japanischen Kinos, ist mit dem neuen Teaser angekündigt worden. Und dass er bei Studio Seven Arcs unter der Regie von Mankyu gemacht wird. Mankyu ist unter anderem der oder die Regisseurin, weiß ich jetzt gerade nicht, da es nur so ein Künstlername ist, von Pui Pui Molka, The Movie Molmex, der letzte Pui Pui Molka-Film.
Okay, das sieht man aber hier nicht, dass der da groß wird, weil das sieht einfach nur wie eine übliche Komödie aus, eine übliche Schulkomödie.
Es sieht wie ein relativ normaler Anime aus.
Ja.
Was halt noch weird interessant ist, ist, dass Jell halt nicht nur sich selbst spricht in dem Anime, sondern auch die weibliche Figur, die sich in ihn verliebt.
Ha, okay. Das ist, ja.
Man hört ihn als Ankündigungsstimme in dem Trailer und er hat halt eine recht so typische maskuline Stimme. Mal sehen, ob er so hoch gehen kann, dass es nicht weird klingt. Oder ob das halt einfach dann Teil des Gags ist.
Mal sehen.
Das halt am 18. Juli in den japanischen Kinos. Ob wir das dann noch irgendwie im Westen bekommen, ich schätze mal. Ja, das wird wahrscheinlich auch nur so eine kurze, so, da das jetzt recht kurzfristig angekündigt ist, wird es wahrscheinlich auch nur so eine Mini-Vorstellung werden in den japanischen Kinos, also nicht in vielen Sälen laufen und dann wird es wahrscheinlich relativ schnell bei einem Streamer landen können, wenn wir Crunchyroll oder so Interesse haben.
Möglich, möglich.
Ähnliches, schätze ich mal, gilt auch für den neuen Lupin-Film. Da ist jetzt nämlich auch der Kinostart ziemlich kurzfristig angekündigt worden. Am 27. Juni bereits kommt der neue Keuke-Lupin-Film in die japanischen Kinos und er trägt den Titel Immortal Bloodline. Ja, bin ich nach wie vor unfassbar gespannt. Die vorherigen Keuke-Filme waren absolute Banger. Und jetzt kann er seine Filmreihe auch endlich abschließen mit dem Film, der sich halt speziell Lupin widmet.
Ja,
und was man im Trailer sieht, sieht halt auch schon fantastisch aus.
Sieht wunderbar aus. Auch der war doch davor schon ein Trailer, gell?
Davor gab es halt einen Trailer, der halt Szenen aus den ersten drei Filmen benutzt hat. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir im Prinzip Footage aus dem neuen Film sehen.
Ah, okay, alles klar. Meine Güte, der hat das Pferd auch von hinten aufgezäumt, ne? Erst mit all den anderen Charakteren angefangen und dann jetzt kommt der Lupin.
Er gibt auch eigentlich am meisten Sinn, dem Hauptfigur dann den großen finalen Abschluss zu geben.
Ja.
Schon, also es ist fantastisch, was man in dem Trailer sieht. Da sind auch tolle so Fahrsequenzen drin, die halt, was doch schon so ein bisschen an Bloodline erinnern, in so detailreich, wie die auch gezeichnet und animiert sind. Und es ist halt geil, dass das hier halt alles komplett 2D ist, weil so Keuke halt nun mal auch tickt. Das ist toll. Sind halt irgendwie in einem Dschungel oder so unterwegs. Die fahren irgendwie auch einen Panzer, wie man das sieht in einer Szene.
Jo.
Ach, ich hab Bock.
Tja,
ich will die vorherigen Filme glatt nochmal rewatchen eigentlich.
Eigentlich ja. Ne? Das ist ja nicht so viel.
Ja, das sind drei Filme, die alle so 50 Minuten ungefähr sind. So 50 bis 60.
Ich schätze mal, der neue wird auch so eine Stunde gehen oder so, ne?
Ne, es soll ja ein Kinofilm sein. Also der wird wahrscheinlich schon so eine anderthalb Stunden gehen, denke ich mal.
Okay, dann ist ja gut. Boah, frag mich, ob der Keuke dann als nächstes macht. Ob er jetzt die Schnauze voll hat von Lupin. Weil er macht das ja auch schon über 10 Jahre.
Ja, da kocht er auch schon sehr lange dran. An seiner Filmreihe zu Lupin. Dann haben wir noch einen ersten Trailer für die zweite Staffel von A Couple of Cuckoos. Cuckoo.
Jo.
Und ja, das war so eine Rom-Com, die, Gott, wann lief denn die erste Staffel? 2022? Ja. 2022 lief die, war auch überraschenderweise 2-Kur. Also lief sogar für 24, 25 Episoden oder so. Und ging halt irgendwie um zwei, die bei ihrer Geburt vertauscht worden sind. Und dann, als die Eltern das herausfinden, treffen die sich halt irgendwie alle untereinander. Und dann werden die beiden verkuppelt, die Ausgetauschten.
Huh.
Oder die Vertauschten. Und was jetzt interessant ist bei der zweiten Staffel ist, dass das Team komplett gewechselt worden ist. Es wird jetzt bei einem neuen Studio gemacht, es wird bei Ukuro Tonoboro gemacht, die letztes Jahr zum Beispiel die Anime-Adaption zu Viral Hit gemacht haben, zu einem Mann war. Und während die erste Staffel noch bei Synergy SP gemacht worden ist. Und dementsprechend ist auch der Stil sehr anders. Regie führt jetzt hier Masakazu Hishida. Die hat vorher bei Ensemble Stars Staffeln Regie geführt und auch bei King of Prism und irgendwie Pretty Rhythm, so ein Haufen Idol-Kram. Und ja, es sieht wirklich deutlich anders aus. Ich habe mir nochmal als Vergleich auch den Trailer von der ersten Staffel angeguckt, weil ich habe die Serie ehrlich gesagt damals auch nicht gesehen und seitdem auch nie wieder dran gedacht. Die zweite Staffel hat ein bisschen mehr, würde ich sagen, bisschen aufwendigere oder detailreichere Designs vielleicht.
Ich glaube, das liegt an den Schattierungen.
Ja.
Da sind mehr Glanzlichter und mehr.
Das auf jeden Fall.
Ja.
Die Gesichter von den Mädels sind schon so ein bisschen so Same-Face-Syndrome. was bei der ersten Staffel nicht so unbedingt der Fall war. Dafür waren die halt nicht unbedingt detailliert schattiert in der ersten Staffel. Da waren die sehr simpel gehalten.
Ja, aber wenn ich mir das so ansehe, sieht es immer noch nett aus. Ich schätze mal, dass die Fans davon sich nicht gigantisch beschweren werden.
Ja, mal sehen. Also, ich finde, beides sieht halt so relativ 0815 Anime aus, so auf seine eigene Art und Weise im Stil, sowohl die erste wie halt auch jetzt die zweite Staffel.
Ach jo, passt schon.
Also nicht inoffensive, nicht offensive, also ziemlich inoffensive, so wollte ich das formulieren.
Yeah.
Ja, wir haben noch ein paar so Nachrichten abseits vom Rest. Zum einen, es ist endlich soweit, dass ich auch endlich mal von meiner Anime-List verschwinden kann. Denn Mediado Holdings haben alle ihre Anteile an My Anime-List verkauft. Und zwar an eine Firma namens Gaudi Y. Gaudi? Schmeiß mir eine Gaudi?
Ach Gott, wäre noch lustiger, wenn das Bayern wären. Aber nee.
Ja, das ist eine japanische Web3-AI-Firma.
Okay,
wo ich mich direkt, Persona 3 möchte, wenn ich sowas lesen muss.
Ich meine, es ist schon okay, wenn du einen Avatar manifestieren möchtest und dann auf Dämonenjagd gehst und so. Na, das ist
ja, aber indem ich mir eine Pistole in den Kopf schieße.
Ja, ja, das ist aber auch in Ordnung. Ich meine, das Ergebnis ist ja das Wichtige, ne?
Naja, ja. Mediator Holdings hatte oder war 2019 hatten die My Anime List gekauft, hatten es einer anderen Firma namens Dina, ist glaube ich irgendeine so japanische Werbefirma, denen das abgekauft. Und ja, jetzt haben sie anscheinend gesagt, wir brauchen für das erste Quartal nochmal ein bisschen Gewinne und haben halt mal eine Millist verkauft an halt irgend so eine Web3-AI-Firma aus Tokio,
ja, die halt Blockchain.
NFT und Blockchain-Scheiß macht. Und dann denke ich mir halt auch, ja, ich habe jetzt jahrelang einen Account auf My Anime List gehabt, weil ich so ein weirder Mensch bin, die immer im Blick haben muss, was sie für Anime geguckt hat und wie sie die bewertet hat. Ich muss das alles strukturieren in meinem Leben. aber jetzt kann ich auch eine andere Website, glaube ich, dafür benutzen, die halt nicht irgendwelchen Weirdos gehört.
Da muss man mal gucken, ob man das alles ohne weiteres exportieren kann und speichern kann.
Kann man tatsächlich. Ich weiß, dass man auf My Anime List irgendwie seine Daten runterladen kann. Und es gibt auch andere Anime-Datenbanken, wo man dann dieses Dokument, was man bei My Anime List anfragen kann, auch ganz easy hochladen kann wieder.
Oh, nice. Ja, gut.
Das heißt, es ist gar nicht mal so schwer, davon loszukommen.
bin ich mal gespannt, ob das wirklich dann so ein Exodus daraus gibt. Weil die Leute haben schon Meinungen zu NFT und Krypto und so Zeugs, ne?
Ja. Und MoneyMinist war auch schon lange so eine Seite, die jetzt so in der Kritik stand. Es gab halt so Sachen, dass es ziemlich auffällig ist in den Foren, dass halt so gar nicht rechtspopulistischer Kram irgendwie moderiert wird. Und eine Sache, die auch ganz, ganz weird war, ist, dass sie früher mal so Editorials gemacht hatten. Sowas wie die 10 besten Anime für Erwachsene, die 10 besten Anime für Neueinsteiger und all so ein Kram. Und da hatten die auch eine Liste mit die 10 besten Darstellungen von Nazis in Anime. Und das war halt geschrieben von einem jüdischen Autor, der halt natürlich, ne, auch halt einen Haufen Beispiele genommen hat, wo es halt auch darum geht, nur mal, dass diese Nazis auf die Fresse bekommen. Und irgendwann, also Jahre später, wirklich Jahre nachdem dieser Artikel veröffentlicht und geschrieben worden ist, ist irgendjemand bei einer Anime-List halt nochmal über diesen Artikel drüber und hat noch ein 11. Beispiel hinzugefügt, um auch einen guten Nazi in Anime darzustellen.
Ach Gott, wie lämmerlich.
Jo, so viel dazu. Das war halt auch nur eine Seite, die ich im Prinzip, bisher war ich einfach zu faul, davon wegzugehen, aber jetzt reicht's mir dann auch. So, dann haben wir noch die großen Verlage, Kodansha, Shogakukan und Shueisha, haben wieder ihre größten First Printings aus dem letzten Fiskaljahr veröffentlicht, also aus dem April 2024 bis März 2025, die Manga, die größte Erstauflage hatten. Und das ist ganz spannend zu sehen, was da für Sachen dabei sind und was größer und was kleiner geworden ist. Bei Kodansha haben wir auf der Nummer 1 ganz oben Volume 26 von That Time I Got Reincarnated as a Slime mit 450.000 Erstauflagen.
Jo, das ist, ja, ein bisschen habe ich es schon erwartet. Das ist halt immer noch ein gigantisches Monster.
Ja, auch letztes Jahr war der Time I Got Reincarnated as a Slime schon auf Platz 1 bei Kodansha. Volume 23, aber mit 505.000 Erstauflagen.
Ja, so ein kleines, also nochmal
mit 50.000 mehr.
Ja, verliert ein kleines bisschen an Dampf. Ne?
Blue Lock ist auch zurückgegangen auf Platz 2. Das ist jetzt dieses Jahr 400.000, Volume 29. Letztes Jahr war noch Volume 24, 450.000. Auch um 50.000 zurückgegangen.
Ja, ich guck mal so groß drüber über die anderen Plätze, aber da sind nicht so große Schwankungen mit den Auflagen. Also schätze ich einfach nur, dass die großen Dinger, deren Zeit ist anscheinend jetzt vorbei. Oder im Moment ist es nicht so interessant.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Was ich noch hier interessant fand, was letztes Jahr halt gar nicht auf der Liste war, ist unser dritter Platz, Chikawa, Kindermanga. Volume 7, 300.000 Erstauflagen. Letztes Jahr aber auf dem dritten Platz Space Brothers, Volume 43 mit 252.000.
Na, das ist jetzt auf Platz 4.
Ja, da hat Shikawa hat sich dazwischen gegrätscht.
Auch gut.
Ja, da sind noch ein paar Sachen, die einfach schön sind zu sehen, was letztes Jahr auch nicht auf der Liste gewesen ist. Ich glaube, weil es eine sehr lange Pause hatte, war Land of the Lustrous, das ist jetzt auf Platz 7, mit 190.000 Erstauflagen für das 13. Band. A Sign of Affection haben wir jetzt in der Top-Liste auf Platz 11. 11. Band hat 125.000, das war letztes Jahr auch noch nicht mit oben dabei. Also seine Affection sicherlich auch nochmal durch die Anime-Adaption profitiert. Jo. Bei nice. Shogakukan haben wir dann auf Platz 1 einen neuen König. Detektiv Conan vom Spitzenplatz einfach verdrängt hat.
Ja.
Und zwar Frieren. Das 14. Volume von Frieren hat 700.000 Erstauflagen. Das sind 100.000 mehr als der 106. Band von Detective Conan, das auf Platz 2 ist bei Shogakukan.
Letztes Jahr haben sie sich schon geprügelt um den ersten Platz, aber da war Detective Conan noch ein paar Tausend vorne dran. Ja. Jetzt ist er abgehängt worden, aber so richtig.
Oh ja. Jetzt hat Frieren aufgeräumt mit Detective Conan. Ist schon irgendwie cool zu sehen. Also ich freue mich einfach, dass tatsächlich etwas, was auch so anspruchsvoll ist, so weit oben mit dabei ist. Und wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass Detective Conan voll dumm ist oder so.
Nee,
aber das, es ist ja für ein jüngeres Publikum gedacht. Es ist ja für ein breiteres Publikum gedacht. Während Frieren eigentlich schon eine etwas anspruchsvollerer Manga ist, ein etwas ernsterer Manga.
Und das
so weit oben zu sehen, finde ich schon toll. Gleiches gilt für Don't Call It Mystery, das ist der 14. Volume auf Platz 3 mit 450.000 Erstauflagen. Das war letztes Jahr genauso. War Don't Call Mystery auch auf Platz 3, da war es der 13. Band mit 450.000. Da ist ja die Manga-Vorlage vor allem halt durch den durch die Filmadaption explodiert, die in den japanischen Kinos richtig stark an der Kasse geklingelt hat.
Jo. Ansonsten, viele Sachen sind gleich geblieben. Aoashi und Mix, die haben ihren Platz behalten.
Ja, die Sport-Manga sind noch dabei. Blue Giant ist noch dabei, das freut mich auch sehr. Ist das schon wieder eine neue Blue Giant-Reihe? Momentum?
Blue Giant Momentum.
Tatsächlich. Ja. Ist erst letztes Jahr angefangen.
Ha! Mehr Jazz.
Weil letztes Jahr hatten wir in der Top 10 bei Shogakukan auch schon den ersten Band von Blue Giant. Da war es auch Momentum. Stimmt, da war es Momentum. Und jetzt ist Momentum. Okay. Das ist auf jeden Fall cool zu sehen. Comican Communicate ist ja zu Ende gegangen. Der 33. Band hat eine Erstauflage von 82.000. Ist also auch noch ganz gut eigentlich. Ja.
Ja, Kobi, meine Güte. Über 30 Bände. Ich wollte das Ding schon mal nachholen, aber es ist jetzt schon ein Brocken, ne?
Es ist ziemlich lang für das, was es ist.
Ja.
Ja, aber Kodansha und Shogakukan können halt mit den Erstauflagenzahlen von den Sachen, die bei Shueisha laufen, halt nicht mithalten.
Nee.
Da ist One Piece natürlich immer noch auf Platz 1 wieder. Das hat sich wahrscheinlich mittlerweile einfach so eingebürgert für Shueisha. Das ist wahrscheinlich einfach die mittlerweile perfekte Zahl. Denn letztes Jahr waren es auch schon 3,2 Millionen Kopien, Erstauflagen für das derzeit aktuellste Volume. Hier ist es halt 109, letztes Jahr war es 108.
Trotzdem ist monströs. Ne? Auch die ganze obere Reihe hier, die ganzen ersten fünf Plätze bei Shueisha sind monströs. Jujutsu Kaisen gleich zweimal vertreten, ne? Beides 1,8 Millionen.
Ja, die letzten zwei Bände von Jujutsu Kaisen, 29 und 30, beide eine Erstauflage von 1,8 Millionen. Ist auch heftig. Müsste ich mal nachgucken, wie groß die Erstauflage von dem letzten Band von Demon Slayer gewesen ist. Weil das war ja auch ein Phänomen.
Ja, ich meine, wir haben ja früher gedacht, was passiert mit den Löchern, die durch die fehlenden großen schonen Monster da gerissen werden. Ne? Wenn Bleach und Dings, wie heißt es nochmal, Naruto sich verabschieden haben. Mhm. Ne? Aber ja, da wurde gefüllt, auf jeden Fall. Ja. Nur halt nicht auf so ewig lang, aber von den Verkaufszahlen her, glaube ich, brauchen die sich gar nicht verstecken. Es ist einfach zu hart.
Auf jeden Fall. Ja. Spy Family haben wir dann auch wieder mit dabei. War auch letztes Jahr der dritte Platz, dieses Jahr auch wieder dritter Platz. 14. Volume, 1,3 Millionen Erstauflagen. Letztes Jahr war es das 11. Band mit 1,55 Millionen Erstauflagen. Neuer Hunter-Hunter-Band ist mal rausgekommen. Der hat natürlich auch groß, es ist sind japanische Buchläden auch groß mit versorgt worden. 1,3 Millionen Erstauflagen für das 38. Band von Hunter x Hunter.
Finde ich Hammer. Ich wusste nicht, dass das Ding noch so, so heiß ist.
Das hört nicht auf, nee. Ich glaube, das hört nicht so einfach auf. Ja, Kingdom natürlich auch noch an der Spitze. Das geht ja bei den Japanern auch weg wie Frischbrot.
Ja.
930.000 Erstauflagen. Letztes Jahr waren es 950.000 für das aktuellste Band. My Hero Academia ist ja jetzt auch zu Ende gegangen. Da haben wir den letzten Volume 42 mit 850.000 Erstauflagen. Letztes Jahr war es bei Volume 38 815.000 Erstauflagen. Also es sind noch mal ein bisschen mehr fürs letzte Band geworden.
Ja, ist immer noch mehr als alles auf der Liste von Kodansha und Shogakukan, ne? Das ist...
Ja. Ushinoko ist auch noch mal ein bisschen mehr geworden. Da haben wir auch den letzten Band. Meine Fresse, wie viel Manga auch zu Ende gegangen sind.
Yo.
Von diesen großen Brocken. 16. Volume mit 550.000. Letztes Jahr war es noch das 13. Volume mit 500.000.
Jo.
Jo, jo. Chainsaw Man ist ein bisschen zurückgegangen, wie ich das hier sehe. Da war es also wirklich ein gutes Stück zurückgegangen. Da war letztes Jahr die Erstauflage beim 14. Band 800.000. Dieses Jahr die Erstauflage beim 17. Band 500.000, also 300.000 weniger. Das, ich schätze mal, aber es würde halt letztes Jahr einfach ein deutlich größeres Interesse an Chainsaw Man auch gegeben haben, wegen der Anime-Adaption. Und ich denke mal, dass wegen dem Film das nächstes Jahr auch wieder mehr sein wird.
Gut wahrscheinlich, gut möglich. Jo.
Ja, ist sehr interessant wirklich hier zu sehen, die Zahlen. Halt auch wirklich, wie groß manche Sachen davon einfach sind, immer noch und auch immer bleiben. Und um Frieren freut es mich halt ganz besonders, dass es einfach Detective Conan überholt hat.
Jo, Wahnsinn.
Und dann... Zu guter Letzt können wir noch mal über das Switch-TV-Drama sprechen. Das hatten wir schon in den letzten paar Podcasts. Der große, der Rückzug aller Sponsoren im Prinzip von Fuji TV, nachdem es da große Beschwerden gab rund um sexuelle Belästigung. Und was dann noch so alles Schlimmes herausgekommen ist. Jetzt hat Sazae-san endlich mal wieder nach 11 Wochen Pause 2 Sponsors gehabt, wie es eigentlich üblich ist für eine Fernsehausstrahlung von einem Anime. Ja, mal, wir kennen es damals noch, die Veteranen der Anime kennen es damals noch aus den Fansubs, wo immer am Anfang die Sponsorenankündigung kam. Die kommt in der Mitte eigentlich auch noch mal. Und ja, jetzt, nachdem halt viele Werbetreibende geflohen sind von Fuji TV nach dem ganzen Drama, hat Sazae-san das Flaggschiff des japanischen Fernsehens wieder geschafft, zwei Sponsoren zu haben. Geo und OIC Group.
Jo, das heißt allerdings noch nicht, dass jetzt alles wieder... gut ist, ne? Alles wieder.
Nein.
Feile Welt.
Wir haben ja jetzt eine neue Saison ja auch, die an den Start gegangen ist mit neuen Serien und auch die haben alle noch keine großartigen Sponsoren. One Piece ist endlich zurück im japanischen Fernsehen mit neuen Episoden und das hat genauso wie To Be Hero X und The Dinner Table Detective nur die erste Hälfte der Episode ein Sponsor. Das heißt, nach der Werbepause in der Mitte kommt nicht nochmal diese Sponsorenvorlesung, sondern halt nur am Anfang der Folge. Und The Beginning After the End, was auch bei Fuji TV jetzt neu läuft, was ja von Crunchyroll co-produziert wird, hat gar keinen Sponsoren. Das hat den Slot abgelöst, den Honey Lemon Soda letzte Saison eingenommen hatte und die hatten durchgehend noch einen Sponsoren behalten für die ganze Saison, aber da hat Fuji TV sich anscheinend für die jetzige Saison keinen neuen Sponsoren sichern können.
Ja. Die müssen erstmal ihr Haus in Ordnung bringen. Das verschwindet nicht einfach so. Die Meinung und ich weiß nicht, das ist nicht so wie bei der Börse, ne? Die Vorsicht von den Sponsoren, ne? Von den, all den Leuten, die Werbung schalten möchten, die geht ein bisschen länger. Die sind ein bisschen länger zweifelhaft, ob die, ja, ob sie sich damit nicht hier blamieren, wenn sie für die da hier Werbung machen, für Fuji TV.
Ja, das ist etwas, was, also es ist schon erstaunlich eigentlich wirklich, wie groß das Drama da geworden ist. Weil gerade wie Jap in der japanischen Gesellschaft teilweise mit halt sexueller Gewalt umgegangen wird, dann doch noch viel halt ein Auge zugedrückt wird. Gerade auch wenn man halt an so solche Geschichten eben denkt, wie den Mangaka von Rurouni Kenshin zum Beispiel, dass dem halt sofort vergeben worden ist nach allem, was da rausgekommen ist. Finde ich schon faszinierend, aber auch gut, dass es jetzt bei Fuji TV halt so einen großen Aufschrei gibt.
Ja, das ist aber auch das, wo ich mir am wenigsten große Bewegung erwarte. Die halten den Ball flach, bis die meisten es vergessen haben und dann machen sie einfach so weiter. Man müsste sie wirklich zwingen, ihre Firmenkultur zu ändern, aber das ist halt so träge, alte Kolosse. Das ist nicht so einfach. Leider ist eigentlich scheiße, weil große traditionelle Firmenkultur in Japan ist Kacke ohne Ende, ne? Die ganzen Corpo-Leute sind echt eine nervige Sache.
Ich glaube, da redest du sehr vielen Menschen aus der Seele.
Ja.
Ja, haben wir es geschafft für heute.
Jo.
Wir gehen jetzt in unseren wohlverdienten Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt's Anime Slam und die Anime und Manga, die wir da so geschaut und gelesen haben, die besprechen wir da. Tschüss!
Ciao!